Der Grund, dass es Organisationen gibt, ist ja die Arbeitsteilung. Und es ist extrem entlastend wieder, wenn ich in der Finanzabteilung bin und da arbeite und meine Jahresabschlüsse und Monatsrechnungen mache, dass ich mich nicht gleichzeitig noch darum kümmern muss, wie Vertrieb gemacht wird. Aber irgendwo muss es dann halt wieder übergeordnet eine Koordinationsebene geben, die halt zwischen diesen verschiedenen Arbeitsteilungen reguliert und entscheidet. Und das heißt, jede Entscheidung hat auch immer einen Verlierer und auch dafür braucht es dann wieder Hierarchie.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und natürlich eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Ausbilderin für systemische Führung und Beratung und Autorin des Wirtschaftsbestsellers The Real Book of Work. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Apropos The Real Book of Work, weißt du eigentlich schon, dass es das nun auch als Hörbuch gibt? Schau doch mal nach auf deiner Lieblingsplattform, vielleicht bei Audible oder Spotify. Da findest du es ganz bestimmt. Und The Real Book of Work ist auch eine gute Überleitung zu meinem Gast heute. Wieso? Er hat jüngst ein Buch geschrieben und herausgebracht mit dem schönen Titel Die Illusion der Kontrolle, wie mit moderner Organisationsentwicklung Transformation gelingen kann. Und um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, meine Co-Autorin Christina Ackermann saß zum ersten Mal und meinte, ach schau mal, das sieht ja aus wie unser Buch. Und dann geht's auch noch um die 9 größten Missverständnisse der modernen Arbeitswelt. Das kann doch kein Zufall sein. Das ist doch bestimmt ein Fan von uns. Doch dann haben wir ein bisschen recherchiert und irgendwie hatten wir den Eindruck, das muss irgendwie anders gewesen sein. Beim Reinlesen habe ich mich gefreut. Ich hatte den Eindruck, ein Bruder im Geiste. Und vielleicht haben wir einfach dieselben Bücher gelesen, ähnliche Erfahrungen gemacht und uns auf eine gemeinsame Mission begeben. Aber das kann uns mein Gast David Simhofen heute am besten selbst erzählen. Vor allem aber bin ich ganz gespannt, mit ihm in sein wunderbares Buch einzutauchen und unsere Landkarten übereinander zu legen. David ist Softwareentwickler, Agile Coach und Organisationsentwickler, wobei er interessanterweise vom Hintergrund her Physiker ist. Und vielleicht kennt so manch einer oder eine ihn auch aus seinem Podcast Wir müssen reden zur agilen Organisationsentwicklung. Ja, herzlich willkommen, lieber David. Was magst du denn meiner Vorstellung hinzufügen?
Ja, hallo Christina, vielen Dank für die Einladung. Sehr nette Einleitung. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu ergänzen. Genau, du hast den Podcast erwähnt. Ich freue mich, dass wir heute über mein Buch reden. Und genau, ich teile den Eindruck, ich glaube, dass wir vermutlich einen sehr ähnlichen Hintergrund haben, durch die gleichen Leute, durch die gleichen Autoren und Autorinnen geprägt worden sind. Und daher es nicht so verwunderlich ist, dass thematisch sehr ähnliche Bücher dabei rausgekommen sind. Ich habe auch sehr schmunzeln müssen, als ich dann euer Buch gelesen habe.
Ja, aber optisch, ich finde, du musst das Rätsel schon noch auflösen.
Das stimmt. Ich habe im Prozess dann gesagt, ich habe von Design keine Ahnung und ich habe dann über 99 Designs ein Design erstellen lassen, habe gesagt, wie ich es gerne haben möchte, also was der Titel ist, worum es geht, habe keinerlei Vorgaben gemacht, was Farben und so weiter angeht. Und dann kamen zig Designs zum Vorschlag und dann habe ich mein Buch an meine Freunde, Bekannte, an mein Netzwerk verteilt und habe sie abstimmen lassen und dieses hat dann mit Abstand gewonnen. Und dann habe ich dieses Cover genommen.
Okay, aber es ist ja doch schon lustig, oder? Das muss ich zugeben.
Nein, wirklich, es ist faszinierend. Ja, es ist sehr viel Ähnlichkeit, sowohl in der Farbe als auch inhaltlich.
Ja, bis hin zu dem schwarzen, wie so ein Aufkleber aussehenden Kreis, aber gut. So, gehen wir mal in die Inhalte. Du verfolgst 2 Absichten mit dem Buch und du möchtest verständlich machen, wie Organisationen funktionieren und du wirbst für Sprachhygiene. Wozu das alles?
Und ich würde noch ein drittes mit dazu nehmen. Meine Absicht mit dem Buch war ja vor allen Dingen gerade den jungen, angehenden Führungskräften neues Selbstverständnis mitzugeben. Ich bin ein Freund von der Zielgruppe der Studenten, dadurch, dass ich auch an der Uni Konstanz noch unterwegs bin. Und es macht einfach sehr viel Spaß, da mitzuarbeiten. Und wenn ich mich an meine Anfänge in der Wirtschaft zurück erinnere, wo ich auch teilweise eben einfach sehr naiv in die Arbeitswelt gestartet bin und auch drauf geblickt habe, dachte ich, dass es eine gute Idee ist, eben den jungen Generationen, die ja mit all diesen Themen, die jetzt auf uns gesellschaftlich zukommen, irgendwie klarkommen müssen, dieses neue Selbstverständnis mitzugeben.
Ja.
Das ist mal das eine. Genau. Mhm. Und das andere, ich meine, das werden deine Hörer und Hörerinnen aus dem Podcast hier sicherlich auch kennen. Die Systemtheorie ist eine Differenztheorie und wir legen ja sehr viel Wert darauf, mit Unterscheidungen zu arbeiten, die uns dann ja eben auch ermöglicht, sich präziser auszudrücken, präziser Probleme zu beschreiben oder einfach anders zu beschreiben, als es vielleicht andere tun. Und für mich hat sich das als sehr hilfreich erwiesen in den letzten Jahren. Und warum dieses Wissen nicht teilen und in die Welt tragen? Ich glaube, um nochmal auf unsere beiden Bücher zu sprechen zu kommen, ne, das ist die Zeit scheint jetzt reif zu sein, dass das irgendwie Traktion findet und es einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden kann, was ich sehr begrüße. Mhm.
Habe ich auch den Eindruck. Und hast du auch den Eindruck, dass gerade auch so die sogenannte agile Szene da ganz affin dafür ist?
Jein. Also ja, das schon. Das liegt aber sicherlich auch einfach an meiner Bubble, weil ich mich natürlich mit den Leuten umgebe, die auch in diesem Denkkonstrukt unterwegs sind. Und dadurch, dass ich aus dieser agilen Bubble ursprünglich komme, da sozusagen sozialisiert wurde, ist es genau diese Schnittmenge, in der ich unterwegs bin. Und ja, da teile ich den Eindruck. Und wenn ich war jetzt die letzten Jahre auch auf den ein oder anderen Konferenzen unterwegs, weiß nicht, wie da dein Eindruck war, da ist es gemischt. Das Thema findet mehr Anklang dort, aber es sind auch immer noch sehr, sehr viele sehr ähnliche Themen, die meiner Meinung nach da vor 10 Jahren schon diskutiert wurden oder vor 15 Jahren. Mhm. Von dem her, glaube ich, tut es gerade der agilen Szene sehr gut, wenn da mal neuer Wind reinkommt.
Ja, und jetzt hört man das vielleicht und fragt sich, was ist denn das Thema, David?
Organisationsentwicklung, vor allen Dingen auf Basis der Systemtheorie, und Systemtheorie ist ein sehr weites Feld, stark geprägt durch Niklas Luhmann und dann durch die sehr, sehr schlauen Leute, die das sehr weitergedacht haben. Also zum einen Fritz B. Simon, glaube ich, muss man da im deutschsprachigen Raum nennen, Klaus Einschink muss man da nennen, Mark Poppenburg, Lars Vollmer. Genau. Ihr mit eurer neuen Akademie und euren Seminaren, ihr seid da ja auch sehr, sehr aktiv. Das ist also sehr, sehr schön zu beobachten.
Ja. Die Masterfrage gleich jetzt mal am Anfang. Wie kann denn Transformation gelingen? Wovon braucht es mehr und wovon weniger?
Gut, dann als Disclaimer vorweg. Der Titel ist natürlich auch so gestaltet, dass es möglichst viele Leute anspricht. Ich mache sehr früh Werbung dafür, es jetzt nicht als Rezept zu verkaufen, dass wenn man jetzt diese 5-Schritte-Plan befolgt und diese 5 Schritte macht, dass man dann natürlich eine erfolgreiche Transformation bekommt. Das würde all dem widersprechen, wo wir eigentlich mitarbeiten und wie wir an die Themen der Transformation drangehen. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, eine der Hauptunterscheidungen, die ich in den letzten Jahren benutzt habe, die zwischen kompliziert und komplex. Also das heißt, wo ist eben die Routinearbeit in der Organisation verankert, wie wird die organisiert? Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Teil, weil dadurch ja Skalierbarkeit entsteht, dadurch wird Geld verdient in Organisationen. Aber gleichzeitig eben auch der Druck entsteht, sich an die neuen Marktumgebungen anzupassen, wandlungsfähig zu sein. Und da braucht es eben die teilweise komplexen Aufgaben, weil eben kein Wissen vorhanden ist. Und da plädiere ich eben dafür, das einfach anders zu organisieren. Da braucht es andere Herangehensweisen, ohne die andere Seite zu verteufeln. Ja, und da sind, glaube ich, viele, gerade in der agilen Szene, in den letzten 10, 15 Jahren auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Ne, das ist die alte Welt wird verteufelt und nur das neue, agile, hippe Zeug ist jetzt total in.
Ja.
Und da probiere ich eben eine Balance herzustellen und zu sagen, hey, es braucht beides. Und die Frage ist immer, wie wird das organisiert in der Organisation, dass diese beiden Teile angemessenen Raum finden.
Genau, du hast einen Satz. Ich musste sowieso öfter mal so schmunzeln, auch vor allen Dingen, wenn du deinen Bruder sprechen lässt in deinem Buch. Haut dann immer so Sprüche raus. Aber ich bin an einer Stelle auch noch mal hängen geblieben, ne, mit diesem Satz hier, wenn zwei sich streiten, freut sich die Mitte. Mhm. Dann habe ich aber noch so gedacht, naja, aber der Esel zwischen den zwei Heuhaufen verhungert doch. Ja, also auch da kann man dann wieder gucken, kriegen wir noch eine Dimension. Was dazu, glaube ich, ganz gut passt, lass uns doch mal über die Best-Practice-Falle reden.
Ja.
Also, ne, du hast gerade Konferenzen genannt. Weiß nicht, wie es dir geht. Oh, ich kann es wirklich teilweise schwer aushalten, was einem da so präsentiert wird auf den Konferenzen. Also häufig ist es ja so, ne? So, guck mal hier, so geht's, ne? Hier, das sind die 5 Schritte. Du hast eben selber schon gesagt, ne? Wenn du das jetzt tun würdest, würde das ja all dem widersprechen, was du aber propagierst in dem Buch. Und das beginnt ja bei dir mit dem Truthahn. Erzähl uns doch gerne nochmal über Truthähne, Induktionsprobleme, Erfolgsbeobachtung und so weiter und was wir dann also stattdessen tun sollten. Du bist auf der Suche nach einer Fortbildung in systemischer Organisationsgestaltung und Führung und hast auch Lust darauf, dass wir beide uns mal persönlich kennenlernen. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Denn du kannst dich ab sofort anmelden zur Season 3 unseres Zertifikatskurses Organisationen gestalten, führen und beraten, der im Herbst 2025 in Berlin und teilweise remote an den Start geht. Unser einzigartiges Lehrkonzept garantiert dir, dass du deine Arbeit in der Praxis auf ein neues Niveau heben kannst. Du bekommst nicht nur einen Überblick über die State-of-the-Art Organisationsentwicklung und lernst Führung als Arbeit an der Organisation kennen, du hältst danach ein ganzes Paket an hilfreichen Illustrationen und Arbeitshilfen in der Hand, wie du sie gegebenenfalls schon aus unserem Bestseller The Real Book of Work lieben gelernt hast. Melde dich am besten direkt per Mail bei akademie@become-better.org oder kontaktiere mich über LinkedIn. Wir freuen uns auf dich.
Ja, also die Grundidee, das mit dem Truthahn, das ist vom Nassim Taleb. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Mit seinen sehr empfehlenswerten Büchern, zum einen Black Swan und dann das andere, zweite Buch, von dem ich mich habe stark inspirieren lassen, Anti-Fragile. Und die Grundidee dahinter ist, dass er eben sagt, wenn wir uns jetzt einen Truthahn vorstellen, der von einem Bauern eben gepflegt und gefüttert wird, dann lässt sich da über eine relativ lange Zeit sehr zuverlässig Daten sammeln und der Truthahn müsste ja der Meinung sein, er lebe im Paradies, denn jeden Tag kommt dieser Bauer vorbei und füttert ein. Und wenn ich jetzt aus der Vergangenheit in die Zukunft schließe, dann ist das ja wirklich paradiesische Zustände. Ich muss mich um nichts kümmern, ich kriege jeden Tag mein Essen und der Truthahn wächst und gedeiht und bekommt jeden Tag sein Essen. Das ist wunderbar.
Das
Bis dann
heißt, ganz
eben,
kurz,
ja.
kurze Unterbrechung. Das heißt, Best Practice für den Truthahn wäre, also wenn der Truthahn jetzt Berater wird, dann würde der Truthahn sagen, liebe andere Truthahn-Kollegen, bitte besorgt euch einen Bauer. Das ist eine super Idee.
Ja, genau, zum Beispiel. Oder das, was ich ja etwas zynistisch dann noch zynisch da mit reinbringe, ne? Wenn wir jetzt von außen drauf schauen, kann ich ja sagen, ich habe jetzt schon 50 andere Truthahnbauern beraten und kann jetzt gucken, wie man am besten die Ernährung optimiert, um diesen Truthahn halt eben noch besser zu füttern, was dem Truthahn dann ja eigentlich den noch das Gefühl geben müsste, jetzt kümmern sich noch mehr Leute um mich, ne? Jetzt werde ich noch mehr gemästet, also ich bekomme noch mehr Futter, was ja super ist für ihn, bis dann eben eines Tages dann Thanksgiving vor der Tür ist, was jetzt ein etwas makabres Beispiel ist. Und auf einmal ist von heute auf morgen alles anders, weil der gute Truthahn nämlich auf einmal im Backofen landet.
Genau, und deswegen, ich gucke ja noch mal auf den Truthahn. Ich weiß, du machst das im Buch anders, aber ich gucke auf den Truthahn und sage, ja gut, der Truthahn hat gesagt, Best Practice, besorgt dir einen Bauern und hat aber nicht kommen sehen, dass der Bauer ihn irgendwann ermordet
Ja.
und dann vielleicht sogar noch auffrisst. So.
Ja.
Und deswegen, ne, das haben wir ja dann auch im übertragenen Sinne, also Unternehmen, die dann irgendeinem Best Practice folgen können, wirklich böse Überraschungen erleben.
Ja, genau, richtig. Ja. Aus Sicht des Truthahns, wenn man da jetzt den Brückenschlag machen möchte zu Kunden, die dann vermeintlich gute Erfahrungen gemacht haben mit Best Practices, die würden dann ihren anderen Kollegen eben auch empfehlen, den anderen Unternehmen genau diese Best Practices auch einzukaufen, bis dann irgendwann der Absturz kommt. Genau.
Ja, was ist ein Induktionsproblem?
Das ist letztendlich genau die Geschichte. Also das Induktionsproblem besagt, dass es einfach nicht möglich ist, aus Beobachterpraxis aufs Generelle zu schließen. Ja, also dass ich aufgrund eines Einzelereignisses sagen kann, dass es generell gültig ist. Das ist das grundlegende Induktionsproblem.
Mhm.
Genau. Und demgegenüber stelle ich dann im Buch eben noch das Deduktion und Abduktion. Das sind zwei weitere Schließverfahren. Die Deduktion ist eben genau andersrum, dass ich vom Allgemeinen ins Spezielle schließen kann. Das funktioniert. Also, wenn ich eben sagen kann, ich beobachte eine Organisation, die ist sehr erfolgreich und die arbeitet auch agil. Gut, das wäre jetzt, das habe ich jetzt genau verwechselt, das wäre jetzt das Induktionsproblem. Also ich muss halt vom Allgemeinen, wenn ich eine große Menge beobachte und für alle diese Mengen eine Eigenschaft teilen kann, dann kann ich darauf auf das Einzelne zurückschließen und sagen, wenn ich 100 Schwäne habe, alle sind schwarz, dann kann ich eben auch sagen, dass der einzelne Schwan schwarz ist. Das funktioniert. Das ist genau die andere Richtung wie beim Induktionsproblem, wo ich sage, ich habe einmal einen schwarzen Schwan gesehen, daraus kann ich nicht schließen, dass alle Schwäne in der Welt schwarz sind.
Ja. Genau.
Und der dritte Schluss, der eben nicht so bekannt ist, ist dann noch die Abduktion. Und die Abduktion stellt halt eben die Möglichkeit zur Verfügung, neue Erkenntnisse zu gewinnen, weil ich eben eine Hypothese erstellen muss. Das heißt, wenn ich eine komische Tatsache oder irgendeine Tatsache beobachte, muss ich mir die Frage stellen, unter welcher Voraussetzung, also wenn welche Voraussetzung müsste erfüllt sein, dass das, was ich jetzt gerade beobachte, auf einmal logisch folgern würde.
Genau, und das finde ich auch wunderbar, ne? Das ist ja auch das, wie wir dann auch arbeiten. Also wir, die jetzt mit systemtheoretischen Landkarten auf Unternehmen schauen. Das heißt, hier wirklich nach der besten Erklärung zu suchen, indem man Hypothesen formuliert und mit Hypothesen arbeitet. Und das ist ja ein ganz zentrales Werkzeug auch der Organisationsberatung oder sollte eben auch ein zentrales Werkzeug der Führung sein, wenn sie am Unternehmen arbeiten will.
Genau, ja.
Ne, du schreibst auch so schön mit Demut und Detektivarbeit.
Ich mag diesen Begriff. Ich habe das als Kind immer sehr gerne Detektivfolgen geguckt und ich spiele auch gerne irgendwelche solche Rätselspiele. Und ich finde, das ist für mich einfach ein schönes Bild, wenn ich mit Kunden arbeite, dass ich mir eben denke, ja gut, das ist jetzt Detektivarbeit, ne? Wir probieren irgendwie diesem Rätsel auf die Schliche zu kommen und Hypothesen zu bilden, die erklären, was wir da gerade beobachten können. Und wenn ich diese gedanklichen Rahmen da drumherum spanne, dann macht das Spaß, ne? Kann man sich eben als Detektiv fühlen. Das ist coole Arbeit.
Ja, das ist lustig, weil also ich erlebe oder habe das jetzt schon öfter gehört von Menschen, die einen ähnlichen Job machen wie wir, dass sie gerne Detektiv spielen. Und ich vergleiche mich ja auch gerne mit Miss Marple, ne? Oder ich hatte jetzt hier die Anja Wittenberger im Podcast, die auch sagt, sie löst Fälle, ne? Und arbeitet da wirklich wie so eine Detektivin. Das passt gut. Ja,
und um da die Brücke zu dem Thema von vorhin nochmal zu schlagen, warum das auch, glaube ich, auf Konferenzen eben genauso nicht kommuniziert wird, ist, weil es da, ich hoffe, dass das jetzt die nächsten Jahre einfach sich noch mehr verfängt in der Wirtschaft, weil natürlich die Zusammenarbeit eine ganz andere ist, wie wenn der Kunde fragt, ich habe dieses Problem, ich habe schon eine ausgedachte Lösung und ich suche mir jetzt noch jemanden, der mir diese Lösung implementiert. Weil als das zu verkaufen in der Beratung, ist tatsächlich schon relativ schwierig, weil ich kann mich ja jetzt eigentlich, was ehrlich wäre, nicht hinstellen und sagen, lieber Kunde, ich habe keine Ahnung. Also lass uns zusammen auf die Suche gehen und probieren rauszufinden, was sich da wirklich verbirgt, was gerade los ist, weil ich ja kein wirkliches Leistungsversprechen dahinter machen kann. Und eigentlich will der Kunde ja mit seinen ganzen Budgets ja sagen, gut, also hier, du kriegst Betrag X und dafür will ich folgende Lösung haben. Und so funktioniert dieses Spiel halt nicht.
Ja, aber was machen wir damit, ne? Also ich meine, ich komme ja auch immer wieder in Situationen, also hatte ich jetzt neulich erst wieder, das hat mich auch ehrlich gesagt total überrascht, das kam so ganz unerwartet und so, dass dann plötzlich in so einem Seminarkontext sich eine Führungskraft meldete und da wirklich so, ja, ziemlich vehement reingrätschte, dass das doch jetzt alles überhaupt nichts bringen würde, was wir hier tun würden und dass das doch überhaupt nicht ihre Probleme löst. Und ich soll doch jetzt einfach mal ein paar Beispiele zeigen aus anderen Beratungsprojekten, wie wir das da gemacht hätten. Und dann müssten sie das doch einfach nur nachmachen und dann wäre doch alles gut. Und sie versteht überhaupt nicht, wieso sie jetzt selber so viel da in so, also in so, ne, also genau, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Und ich war ehrlich gesagt so überrascht, dass meine, also die Schlagfertigkeit kommt ja auch immer erst im Nachhinein.
Ja.
Und ich aber bis jetzt eigentlich noch nach einer besseren Antwort suche, als die ich da parat hatte. Was würdest du denn sagen? Ich lass mich mal von dir gerade ein bisschen coachen.
Schön, ja, Live-Coaching. Boah, das ist echt schwierig. Also die erste Szene, die mir gerade in den Kopf kommt, die mich selber, ich hatte eine ähnliche Situation und aber da war ich auf der anderen Seite und das hat mich sehr getriggert, sagt man ja, glaube ich, im Neudeutschen. Das war bei einer Veranstaltung, wo Klaus Eidenschink zu Gast war und er eben sein Führungsverständnis sozusagen geteilt hat, ne? Auch wieder sehr mit seinen Leitprozessen gearbeitet und so weiter und so fort. Und ich war genau in dieser Position und habe dann ganz platt gefragt, ja, was macht man denn jetzt damit in der Praxis? Und er hat mir halt ganz stumpf zurückgeantwortet, erstmal gar nichts. Da muss man erstmal nichts mitmachen. Ne? Also aus dieser Falle rauszukommen, was ja auch wieder ein eigenes Muster ist, sofort in diesen Aktionismus zu verfallen, sofort in die Handlung zu gehen, anstatt das jetzt erstmal wirken zu lassen. Man muss nicht immer mit allem alles sofort was machen. Ich weiß nicht, ist jetzt nicht so eine tolle Antwort, weil natürlich gerade Führungskräfte unter diesem extremen Handlungsdruck stehen. Ne? Also die verdienen ja kein Geld damit, leider. So scheint es ja, sich auf ihren Stuhl zu setzen und nachzudenken, sondern das muss ja was passieren in Organisationen. Ne? Also man muss ja Sachen im Griff haben. Das sind ja all diese Glaubenssätze, die da sehr, sehr stark verankert sind in unserer Wirtschaft. Ne? Man muss den Durchgriff haben, man muss es im Griff haben.
Genau. Ich finde das auch eine schöne Überleitung zum nächsten Thema, auf das ich gerne mich mit dir schauen möchte, nämlich auf uns Menschen. Ja, und du führst das ja auch in deinem Buch nochmal wunderbar aus, dass wir alle eine sehr limitierte Wahrnehmung haben. Ja, und eigentlich muss man da die ganze Zeit aktiv gegen anarbeiten. Ja, das heißt, man könnte ja auch sagen, wir Menschen limitieren dann eben doch irgendwie, was möglich ist in Organisationen oder eben auch in unserer Gesellschaft oder in unserer Welt, also da noch mal hinzugucken, ne, ist dann doch unsere eigene Unzulänglichkeit vielleicht die beste Erklärung für das ganze Desaster. Das würde ich jetzt gerade erstmal so im Raum stehen lassen und dann noch einen Schritt weitergehen mit dir auf deine Konzepte, die du auch vorstellst. Und dann können wir noch mal zurückkommen zu der Frage. Also ich muss ja feststellen, dass das alles irgendwie immer wieder so wegflutscht. Also ich habe Ende der 90er Jahre begonnen, Führungskräfte zu trainieren. Da stand immer ganz zuerst auf meiner Agenda, die Teilnehmer dafür zu sensibilisieren, wie sie eigentlich wirklich erstmal gegen sich selbst anarbeiten müssen, um im Leben was auf die Beine zu stellen. Einfach weil wir einfach so voller Wahrnehmungsfehler sind. Ja. Und deswegen fand ich das so super, dass du das in deinem Buch auch nochmal aufführst. Und lass uns die doch mal eben durchgehen. Und lass uns doch mal diese vier Phänomene, die du da vorgestellt hast, auch mal unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen. Hast du Lust?
Ja, gerne.
Okay, also das Erste, was du ja vorstellst, ist dieses Konzept der Unaufmerksamkeitsblindheit. Ich würde sagen, Aufmerksamkeitsfokussierung ist aber dasselbe.
Ja.
Genau, erzähl mal.
Ja, das ist also die psychologische unterliegende Experimente, die sind uralt und ich glaube, viele der Hörer und Hörerinnen haben sicherlich schon mal von einem Gorilla-Experiment gehört. Und da geht es einfach darum, dass man auf einem Video zwei Gruppen sieht, also ich glaube drei, insgesamt sechs Leute, drei mit einem weißen, drei mit einem schwarzen T-Shirt und mit zwei Basketbällen und die spielen sich Bälle hin und her. Und die Aufgabe ist jetzt eben für den Zuschauer und für die Zuschauerin, die Passwechsel der, ich sage jetzt einfach mal, der weißen Mannschaft zu zählen. Und während dann die ihre Pässe da hin und her spielen, so nach 30, 45 Sekunden oder so, läuft ein schwarzer Gorilla durch dieses Bild, stellt sich in die Mitte, klopft sich auf die Brust und läuft wieder raus aus dem Bild. Und
Also ein Mensch im
bahnbrechend.
Gorilla-Kostüm, ne? Muss man dazu sagen.
Danke für die Spezifizierung. Ja. Und die Ergebnisse waren eben, dass ich glaube, 83% der Menschen den Gorilla nicht gesehen haben. Also nur 17% haben den Gorilla gesehen, was jetzt erstmal total absurd klingt. Ich mache dieses Experiment auch gerne, wenn ich an der Uni unterwegs bin mit den Studenten und Studentinnen. Und die Ergebnisse lassen sich teilweise wirklich reproduzieren. Das ist faszinierend. Und die wurden jetzt aber immer mal wieder auch wiederholt, diese Studien. Ich glaube, zuletzt eben von Radiologen. Da ging es eben darum, dass Radiologen zig Scans von Lungenkarzinomen bekommen haben und sie mussten eben diese Krebszellen auf der Lunge erkennen. Und bei irgendwelchen Bildern war dann eben Gorilla in diese Röntgenbilder abgedruckt, der 48 Mal größer war als diese Lungenkarzinome. Und da waren quasi exakt die gleichen Zahlen. Also 83% der Radiologen haben diesen Gorilla nicht gesehen.
Ja, cool, das kannte ich noch nicht, das Experiment.
Ist wirklich total irre, was einfach nur zeigt, dass wie limitiert wir in unserer Aufmerksamkeit sind, wenn wir uns fokussieren und alles, was halt eben nicht für diese Aufgabe relevant ist, einfach ausblenden. Oder anders ausgedrückt, wir sehen nur das, was wir erwarten zu sehen. Kein Mensch erwartet einen Gorilla in einem Basketball, beim Basketballspiel.
Mhm. Genau. Kennst du dieses Video zu diesem Color-Changing-Cod-Trick? Also falls nicht, kann ich das auch sehr empfehlen. Da geht es auch, ist glaube ich die gleiche Gruppe wie mit diesen Gorillas ursprünglich. Und die spielen dann so Karten. Und man hat als Beobachter, Beobachterin die Aufgabe, man soll jetzt irgendwie rausfinden, diesen Kartentrick, den die da jetzt machen. Ne? Und die sagen also von Anfang an auch an, guck mal, wir machen jetzt einen Kartentrick und du musst jetzt rausfinden, wie wir das machen. Und dann guckt man halt die ganze Zeit so auf diese Karten und währenddessen, und das merkt man eben nicht, wechseln sie das Tischtuch, die eine einen Pullover an oder aus und der andere zieht einen auch an oder aus und der Hintergrund wird dann auch noch geändert farblich. Und ganz am Ende fragen sie dann, und was hast du denn wahrgenommen, ne? So, und hast du den Kartentrick denn rausgefunden? So. Und und dann zeigen sie die ganze Szene nochmal, indem sie so rauszoomen mit der Kamera, sodass man also alles sieht, ne, was passiert ist. Und man ist völlig geflasht, dass man das nicht gemerkt hat, dass das Tischtuch jetzt plötzlich eine ganz andere Farbe hat oder dass die Frau jetzt plötzlich einen grünen Pullover anhat oder dass der Hintergrund jetzt eine andere Farbe hat. Also man ist wirklich fasziniert, ne, dass man das einfach nicht merkt.
Ja, da gibt's auch wirklich coole Videos. Das wurde noch ins Extreme geführt. Die abgefahrensten zwei Sachen waren, da haben sie zwei Leute gesehen. Der eine fragt in einer fremden Stadt jemanden nach dem Weg. Und dann kommt eine Truppe, so Umzugmenschen, die eine Tür tragen. Und die laufen genau zwischen den beiden durch. Und derjenige, der nach dem Weg gefragt wurde, wurde ausgetauscht. Also die Person wurde ausgetauscht. Ja. Das hat der andere nicht gemerkt, weil es einfach nicht relevant war.
Ja.
Oder beim Einkaufen haben sie die Kassiererin oder den Kassierer ausgetauscht. Und das hat einfach, es spielt in diesem Kontext keine Rolle, weil es einfach nur darum geht, seinen Einkauf einzupacken und wieder zu gehen. Also genau. Faszinierend.
Ja, und ich meine, das allein führt ja schon in die Demut, ne? Das war so der Begriff, Absolut. Den wir vorhin hatten, dass man einfach mal weiß, wie eingeschränkt wir alle da funktionieren.
Ja.
Nächstes Thema, erste Musterübereinstimmung. Worum geht's?
Da geht es im Kern darum, dass wir oft der Meinung sind, dass wir so unglaublich rationale Menschen sind und aufgrund guter Entscheidungen rational dann unsere Entscheidungen treffen. Und hier bei der Erstmusterübereinstimmung sagt einfach die Forschung, dass wir das erstbeste Muster, was wir in der Vergangenheit hatten, was auf die Situation passt, anwenden und nicht das beste Muster. Das heißt, wir scannen einfach, was in der Vergangenheit funktioniert hat, nehmen das erstbeste Muster, was in dieser Situation passt und wenden das an.
Mhm.
Das erklärt eben auch, dass wir sehr stark geprägt sind von den Ereignissen, die halt eben in der nahen Vergangenheit waren. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir uns jetzt sofort als erstes an irgendein relevantes Thema erinnern, was 15, 20 Jahre her ist, sondern das, was halt eben jetzt im letzten Auftrag, beim letzten Kunden, im letzten Gespräch vorhanden war.
Genau, was man nämlich jetzt sozusagen erst best heißt ja auch, das, was sozusagen oben aufliegt oder was man eben jetzt am schnellsten zur Verfügung hat. Das hat ja auch eine Ähnlichkeit, da kommen wir gleich noch dazu, zu diesem schnellen und langsamen Denken. Mhm. Ne? Aber ist eben doch nochmal was anderes, denn es geht ja hier um die Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart und eben von diesem Trugschluss, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, uns überhaupt auch jetzt oder in Zukunft helfen könnte. Mhm. Und das ist ja eben auch schon falsch, ne? Weil es ist jetzt einfach nur mal eine andere Situation und die erfordert auch ein anderes Herangehen.
Ja, die extrem lustige Geschichte, da habe ich mich ja von Dave Snowden inspirieren lassen, der einer der führenden Komplexitätsforscher aus Wales, der das Kinevin Framework auch mit erfunden hat. Und der erzählt halt in irgendeiner Keynote wirklich ganz toll, dass das natürlich auch aus unserer evolutionären Vergangenheit kommt, dass wenn du natürlich jetzt irgendwo in der Flora und Fauna bist und ein großes gelbes Tier auf dich zurennt, du halt nicht erstmal sämtliche Bücher durchliest und nach dem Match guckst, was da jetzt gerade für ein Tier auf dich zukommt und was andere Leute in der Vergangenheit getan haben, um jetzt gegen dieses Tier zu kämpfen. Weil bis man das rausgefunden hätte, wäre man schon längst Löwenfutter. Deswegen wird einfach das erstbeste Ereignis genommen. Und das heißt in dem Fall wahrscheinlich Rennen oder eben auch nicht. Ich weiß nicht, kenne mich nicht aus.
Und, kommt ja, auf den Typen drauf an.
Ja, genau, richtig. Wobei ich gelernt habe, man sollte niemals rennen in der Safari. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Genau. Ja. Wahrscheinlich ist es gar nicht die beste Lösung, wegzulaufen. Ja. Wahrscheinlich müsste man mit dem Zeigefinger auf die Nase tippen oder so.
Ja, genau.
Okay, super. Drittens, retrospektive Kohärenz. Auch ein sehr schönes Wort oder ein sehr schöne Wortkombi. Ja.
Ja, das ist die allgemein sprachliche Übersetzung dafür, ist, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Heißt letztendlich, dass wir hinterher immer schlauer sind und im Hinterher leicht diese Punkte, die wir halt gemacht haben, die Erfahrung zu einem logischen, zu einer kohärenten Geschichte verformen können. Aber das heißt nicht, dass wir halt im Vornherein direkt wissen, wie sich jetzt natürlich die Zukunft entfaltet. Also will sagen, wir sind sehr gut darin, rückblickend, wenn wir auf die Erlebnisse schauen, die passiert sind, da eine logische Geschichte daraus zu konstruieren, vollkommen unabhängig davon, ob diese Geschichte so tatsächlich passiert ist oder nicht.
Genau. Ja. Und dabei sind wir auch noch darauf angewiesen, irgendwo einen Anfang zu machen, ne? Und dass wir dazu auch neigen, Dinge linear zu erzählen, ne? Ja. Dann ist das passiert, dann ist das passiert. Und häufig sind es aber ja auch eher zirkuläre Muster und das entspricht uns aber nicht, ne? Darüber so nachzudenken, dass es ja eigentlich gar keinen Anfang und kein Ende gibt, so, sondern wir müssen ja irgendwo mal anfangen zu erzählen. Und dann ist damit, glaube ich, auch sehr verwandt, diese narrative Verzerrung, oder?
Ja.
Also, ne?
Genau. Ja. Und ich gebe ja dann auch zwei konkrete Tipps mit, was ich gerne mal ausprobiere, weil wenn ich das jetzt höre, dachte ich mir, ja gut, weißt du, diese ganzen Formate, die man kennt, auch aus der in agilen Bewegung, ne, also die Retrospektiven zum Beispiel, da ist ja dieser Fehler inhärent mit eingebaut, ne, weil ich dann nur im 2-Wochen-Rhythmus oder eventuell noch über einen längeren Zeitraum mir probiere zu erklären, was denn die letzten 4 Wochen passiert ist. Und was halt eben hilft, ist zum einen eine ganz simple Tagebuchmethodik, also dass ich wirklich auf Tagesebene probiere, meine Ereignisse, Gefühle, Gedanken aufzuschreiben, weil dann habe ich in der aktuellen Situation einen Referenzpunkt, auf den ich dann später verweisen kann. Und der zweite Punkt ist eben, Geschichten rückwärts zu erzählen. Also nicht von, ich fange in der Vergangenheit an und erzähle dann zu nach heute, sondern ich probiere wirklich rückwärts die Geschichte zu erzählen. Und es lässt sich leicht ausprobieren, wenn ich in mal einen Film gucke oder so, dann einfach mal probieren, die Geschichte rückwärts zu erzählen und nicht eben so, wie man es gesehen hat. Ist ungleich schwieriger. Und so wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man die tatsächlich relevanten Ereignisse, die halt einen logischen Zusammenhang haben, entdeckt.
Ja. Naja, und ich meine, auch hier fällt mir wieder dieser schöne Spruch ein, es ist niemals zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Da ist ja auch eine Ressource drin, ne? Also das heißt, je nachdem, mit welchem Wissen über mich oder die Welt oder andere oder mit welchen Annahmen ich jetzt heute ausgestattet bin, erzähle ich mir meine Lebensgeschichte eventuell tatsächlich auch nochmal anders. Und kann auch Sachen noch mal ganz anders bewerten. Oder plötzlich fallen mir Ereignisse ein, dass ich dachte, ja Mensch, also wenn ich mal ehrlich zu mir bin, das war ja damals schon so, ne? Oder so oder so. Und das heißt, das ist für mich Fluch und Segen, ne? So wie bei den anderen Sachen ja auch. Also man denkt jetzt erst so, ach, das ist ja schräg, aber natürlich steckt da auch ein Nutzen für uns drin, dass das so möglich ist.
Ja, das stimmt.
Genau. Ja, noch eins, schnelles und langsames Denken. Da
ja, genau.
Ich kann noch mal schnell erklären, wieso das hier relevant ist. Ja.
Das ist auch aus einem Klassikerbuch von Daniel Kahnemann, der eben das gleichnamige Buch geschrieben hat, was ich sehr, sehr empfehlen kann. Ist ein Klassiker, also bis heute hat das genauso Relevanz und er beschreibt da eben die gängigen psychologischen Muster oder Gedankenfehler, denen wir Menschen halt eben erliegen. Und seine Grundannahme ist ja eben, dass es 2 Systeme gibt, in denen wir denken, nämlich eben das schnelle und das langsame Denken. Und der Grundpunkt, den ich in meinem Buch mache, ist, dass eben vieles, was in Organisationen gemacht wird, möglichst den Anwendern und Anwenderinnen einfach gemacht wird und damit dieses System 1, dieses schnelle Denken anspricht. Mein Klassikerbeispiel sind immer diese Umfragen, 360-Grad-Feedbacks, wie auch immer, wie geht meine Führungskraft mit mir um und so weiter und so fort. Und durch diese einfachen Skalenfragen weiß jeder automatisch, was, welche Art Antwort von ihm erwartet wird, weil hinter all diesen Fragen ist ja schon eine Hypothese, eine Vorannahme eingebaut. Und man lernt relativ schnell, dass wenn ich die falschen Sachen ankreuze oder ehrlich bin, dass ich dann auf einmal zu irgendwelchen Feedback-Workshops verhaftet werde, auf die ich überhaupt keinen Bock habe. Also schreibe ich genau das rein, was der andere vermutlich von mir hören will. Also um möglichst wenig Widerstand zu erzeugen. Und stattdessen wäre eben dann die Idee, dass man probiert, Systeme und Prozesse zu etablieren, die die Leute mit System 2 ansprechen, ne? Wo die Antwort nicht offensichtlich ist, wo man wirklich nachdenken muss, weil nicht herausgelesen werden kann, welche Antwort von einem zu erwarten ist. Weil eventuell alle Optionen gleichwertig sind.
Genau. Ja. So, wenn man das alles weiß, und es gibt ja noch viel mehr so schöne Sachen, ne?
Ja.
Wenn man das ja alles weiß und jetzt wirklich so in aller Demut erkennt, dass wir ja alle doch ziemlich begrenzt oder limitiert wahrnehmen. Und das ist, natürlich ist es aber auch möglich, dass, wenn man das über sich weiß, da natürlich auch einen Gegenpol zu setzen, ne? Und eben zu sagen, nee, Moment, stopp. Ne? Also zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. So, ich finde, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich dann den Menschen auch in unseren Kursen immer gerne am Anfang mitgebe. So, lass dir mal Zeit. Ne? Also schau einfach mal, geh mal nicht mit deiner ersten Reaktion. Und auch wenn deine Intuition dir sagt, das und das wäre jetzt gut, misstrau ihr auch mal deiner Intuition. Ja, und sei mal skeptisch, dass das jetzt wirklich das Beste ist. Und da wirklich diese Strecke zwischen Reiz und Reaktion auszudehnen, kann total helfen, um aus diesen ganzen Wahrnehmungsfallen auch ein Stück rauszukommen. Und aber nochmal so zurück zu unserer oder zu der Frage, die ich hier eingangs gestellt habe, wenn wir jetzt wieder, gucken wir einfach mal auf den Arbeitskontext, um es jetzt nicht zu ausufernd zu machen. Und gucken wir auf genau dieses Bedürfnis, dass alles einfach sein muss und es muss schnell gehen. Und dass deswegen, weil wir Menschen so sind, das ja auch im Arbeitsleben erzeugt wird. So. Gleichzeitig, ne, und dann darfst du das jetzt gleich alles aufkehren, meine Scherben hier, gleichzeitig sagen wir ja auch, naja, aber Organisationen organisieren sich durch Kommunikation und ne, es bilden sich eben Muster und es bilden sich Strukturen, es bilden sich Spielregeln, die dann eben auch die Beteiligten bespielen und die verhalten sich vor allen Dingen so, wie es eben auch die Spielregeln von ihnen erwarten. Und so jetzt, wie kommt das jetzt wieder zusammen, ne? Dass wir Menschen aber dann doch irgendwie limitieren, was überhaupt möglich ist. Oder wie siehst du das?
Ja, ich sehe das auch so wie du, wie man das jetzt zusammenkriegt. Ich glaube, zum einen ist ja der Punkt, was ich auch vorhin meinte, ne, dass viele Organisationen das ja auch extra ausschreiben, ne, und diese Best Practice haben wollen, damit sie Sicherheit haben, dass irgendwas dann auch passiert, ne, damit sie eine Lösung bekommen. Und ich glaube, zum einen ist die Antwort darauf, ein Stück weit muss man dieses Spiel mitspielen. Ich habe zum Glück, muss ich sagen, in der Vergangenheit aber die Erfahrung gemacht, wenn ich dann in solchen Projekten drin bin und über meine Arbeit ein Vertrauensverhältnis aufgebaut habe zu den Entscheidern, zu den Entscheiderinnen, zu der Belegschaft, mit wem auch immer ich da gearbeitet habe, mehr Raum dafür da ist, auch mal über solche Themen zu reden, ne? Dass es nicht eben alles linear ist, dass es nicht immer nur diese Best Practice ist, dass es nicht unbedingt sinnvoll sein muss, jetzt sich bei links und rechts was abzugucken und das eins zu eins abzukupfern. Und dass man auch anhand von konkreten Beispielen in der Zusammenarbeit genau diese Punkte mal reflektiert, die wir gerade angesprochen haben. Ne? Mal erzählen wir uns jetzt gerade, machen wir uns die Welt schöner, als sie eigentlich ist, fallen wir in unsere eigenen Muster zurück. Und da habe ich zumindest die positive Erfahrung gemacht, dass man darüber eben über so ein Vertrauensverhältnis dann doch in eine sehr gute Zusammenarbeit kommen kann und eben dann viel mehr in dieses hypothesengetriebene, experimentierende Arbeiten kommen kann. Und das macht dann wirklich Spaß. Das ist dann schön.
Ja, naja, genau. Und es braucht aber eben auch einen Kontext, der das auch erlaubt, ne? Und der das zulässt. Und daran sehe ich es dann eben doch manchmal scheitern. Also jetzt nochmal zurück zu meinem Beispiel eben. Da hat man dann eine Gruppe von Menschen, wo man so merkt, aha, die kommen genau dieser Sache gerade so auf die Spur, ne? Dass es eben genau um dieses Experimentieren geht, dass es um dieses Hypothesenbilden, dieses Entselbstverständlichen geht und auch darum geht, genau hinzuschauen, zu verstehen, wie ist unser Problem eigentlich oder wie erhält es sich eigentlich selbst aufrecht? Wie können wir denn dieses Problem hier vielleicht lösen? Oder was heißt das für unseren Transformationsprozess? Ne? Und dann gibt's aber eben wieder Führungskräfte, die hauen dann wieder dazwischen und sagen, was soll der ganze Mist hier? Da muss man sich natürlich dann fragen, wie erlaubt ist es dann den Leuten noch, da jetzt weiter diesen Weg zu gehen, ja, und irgendwie zu forschen. Und das ist eben dann doch das, was ich immer wieder auch erlebe, dass es dann eben doch schwierig ist, alle relevanten Stakeholder dann da auch mit an diesen Tisch zu bringen, ne, und diesen Weg gemeinsam zu gehen. Oder wie erlebst du das? Hast du hoffnungsvollere Erfahrungen gemacht?
Nee, ich teile das. Ich glaube, es ist dann eben schon auch wichtig, auch zu zeigen, dass man mit diesem alternativen Ansatz, sage ich jetzt mal, also mit dem hypothesengetriebenen Voranirren, Experimentieren, Hypothesen bilden, dass man auch damit gute Ergebnisse liefern kann. Weil dass der Kunde natürlich einen Anspruch hat, dass er ein Problem hat, was er gelöst haben möchte, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich meine, dafür wird man ja dann auch am Ende des Tages bezahlt.
Ja.
Und ich spreche jetzt einfach mal für uns. Ich glaube, unser Angebot ist ja einfach nur, neue Alternativen aufzuzeigen. Ne? Es muss nicht nach diesem einen Muster gehen, sondern wir können auch einen anderen Weg gehen, der vielleicht einfach nicht so bekannt ist. Aber irgendwann, und ich bin Fan davon, das möglichst schnell auch zu zeigen, auch trotzdem kann man damit Ergebnisse liefern. Und dann kommt ja wieder der Punkt, den ich, glaube ich, auch geschrieben habe im Buch. Ich bin ja der Meinung, das Vertrauen ist ja das mehrfache Erfüllen von gegenseitigen Erwartungen. Ja, und wenn der Kunde hat die Erwartung, da wird was geliefert, ich habe ein Problem, löst mir das. Und dann sagen wir, gut, wir machen es nicht so rum, sondern so rum. Wir experimentieren jetzt, wir setzen ein paar Experimente auf und testen. Und siehe da, hat sich was getan. So kann man das dann gegenseitig bestärken, dieses Muster, und hoffentlich weiter ausbauen. Und klar, ich gebe dir recht, wenn er natürlich trotzdem von noch weiter oben oder irgendjemand dann einfach nicht möchte oder sagt, das ist alles Quatsch und Unsinn, dann muss man sich halt irgendwann fragen, ob die Zusammenarbeit Sinn macht oder nicht.
Ja. Lass uns nochmal auf Hierarchien schauen. Wo war denn das jetzt letztens? Ich habe irgendwie einen Podcast gehört. Welcher war denn das? Ach Mensch, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, da haben sich die Leute drüber unterhalten, dass jetzt überall zu beobachten sei, dass es jetzt doch wieder zurückginge auf diese Sehnsucht nach Hierarchie. Und klar, man kann es jetzt auch weltpolitisch beobachten, so dieses Bedürfnis nach eine Kontrolle, Überschaubarkeit, Einfachheit, ist ja alles auch nachvollziehbar und hatten wir ja auch eh immer das Bedürfnis, wir Menschen. Können wir wieder anknüpfen an das, was wir eben besprochen haben, ne? Also wie sehr wir auch gegen unsere Natur immer wieder angehen müssten, um das Richtige zu tun. Aber genau, du schreibst in deinem Buch auch nochmal über Hierarchie und das Kapitel beginnt mit dem Appell, sei nicht naiv. Der naive Glaube an, ne? Und dann gibt's hier irgendwie ganz viel, der naive Wunsch nach flachen Hierarchien und so weiter. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, jetzt kommen wir wieder zurück zu der agilen Bubble, von der ich ja erzählt habe, dass ich da auch sozialisiert wurde. Und meine Auffassung ist, dass eben nach der ja eher terroristischen, hierarchisch geprägten Organisation jetzt in den letzten 20, 30 Jahren diese agile Organisation, Klammer auf, was auch immer das sein soll, Klammer zu, die Auffassung da war oder die Überzeugung da war, dass Hierarchie böse ist, ne? Dass man jetzt alles selbst organisiert machen müsste. Und meine Absicht war hier eben darauf zu schauen, dass Hierarchie schon eine wichtige Funktion hat in Organisationen, ne? Dass sie einfach das Spiel der Zeit spielen, dass sie mehr dafür sorgen müssen, dass nicht nur heute Geld verdient wird, sondern auch noch morgen und übermorgen, dass Hierarchie alleine den Zweck hat, die zwangsweise auftretenden Konflikte durch die Arbeitsteilung zu lösen oder zu regulieren, wie Eidenschink sagen würde und andere. Also dass da eine sehr, sehr wichtige Funktion ist und dass man nicht einfach naiv sagen kann, diese Hierarchie ist blöd und wir schaffen jetzt einfach mal das komplette Mittelmanagement ab. Also das kann man machen, aber die notwendigen Funktionen, die halt für die Organisation erfüllt werden müssen, die kommen dann halt durch die Hintertür wieder rein. Und ob man sich damit so einen großen Gefallen tut, das wage ich halt einfach zu bezweifeln. Genau, und auch da, wie immer, sage ich halt, Hierarchie hat schon seinen Sinn, seine Bewandtnis, seinen Zweck, und da würde ich nicht drauf verzichten wollen, aber halt eben in den Stellen der Organisation, wo es sinnvoll ist, nämlich gerade in den sehr routinebehafteten Teilen der Organisation, und auf der anderen Seite, wo wir halt die komplexe Wertschöpfung haben, kann Hierarchie auch eine sehr wichtige Funktion einnehmen, nämlich diese durch ihre formale Macht, diese Schutzräume zu etablieren, in dem eben dieses neue Experimentieren stattfinden kann. Damit eben nicht dieses, wir sprechen ja immer von dieser Immunabwehr, ne, der Organisation, dass die einfach zuschlägt und jegliche neue Experimente, diese kleinen Pflänzchen, die man da probiert zu pflanzen, direkt wieder zertrampelt werden. So, das sind alles extrem wichtige Funktionen, die durch die Führungskräfte, durch formal mächtige Personen gemacht werden müssen oder erfüllt werden müssen.
Ja, ja, du hast ja auch mit Sprachhygiene begonnen. Ich würde auch noch mal daneben stellen wollen, der Begriff Hierarchie ist da auch schwierig, finde ich, und irreführend. Also der hat ja sowas Statisches, ne? Man denkt gleich an Organigramm, man denkt eben auch gleich, ne, die Hierarchie gleich, irgendwelche Top-ManagerInnen mit viel Machtmotiven und so weiter. Und das kann man natürlich auch dann moralisch verfluchen und sagen, das ist alles böse, das ist schlecht, das ist von gestern. So gehen wir doch nicht mehr miteinander um. So. Und wenn man dann aber nochmal schaut auf die Prozesse des Organisierens oder eben überhaupt auf die Frage, wie koordiniert man denn jetzt nun eigentlich das Verhalten von Hunderten oder Tausenden von Akteuren und Akteurinnen, sodass dann da am Ende einfach ein gewisses Ergebnis bei rumkommt und im Falle eines Unternehmens eben auch ein Gewinn gemacht werden kann, dann muss man sich ja klar machen, da braucht es einfach ganz viele Limitierungen. Ne? Also man muss natürlich dafür sorgen, dass bestimmte Sachen wahrscheinlicher, also sehr viel wahrscheinlicher sind als andere. Also was heißt Sachen? Handlungen. Also dass bestimmte Verhaltensweisen sehr, sehr viel wahrscheinlicher sind. Und dafür braucht es eben diese Kommunikationswege. Und Hierarchien sind ja nichts anderes als eben Kommunikationswege. Also die beantworten die Frage, an wen muss ich mich denn wenden, wenn ich eben eine bestimmte Entscheidung jetzt gerne treffen möchte. Ach Mist, warte mal, das müssen wir rausschneiden. Habe ich vorhin, weil wir telefoniert haben, natürlich nicht ausgemacht. So, okay, ich mach mal zurück. Liebe Nathalie, wenn du das schneidest, machen wir mal Pickup. Bei, wo machen wir denn den Pickup? Bei. Ach, ich weiß es nicht, du findest es schon. Ich versuche das jetzt nochmal zu wiederholen. Genau, also dass diese Kommunikationswege natürlich auch limitieren, welches Verhalten überhaupt gezeigt wird und welches Verhalten eben jetzt auch gewünscht ist, wird dadurch sehr klar zum Ausdruck gebracht. Also wenn ich eine Entscheidung treffen will, dann weiß ich eben auch, wen muss ich da unbedingt einbeziehen und wen von den 1000 Leuten brauche ich aber dafür eben auch nicht. Ne? Also das ist ja auch sehr erleichternd und sehr entlastend. Wenn man das jetzt alles wegnimmt, dann muss das ja alles in jeder Situation wieder neu ausgehandelt werden im Prinzip. Genau. Ne? Ja. Also ich habe eine Idee und jetzt habe ich ein Riesenproblem, denn ich denke mir so, ach du liebe Güte, mit wem müsste ich denn das jetzt eigentlich mal besprechen, damit mir hier nicht morgen irgendwie jemand sagt, ich wäre übergriffig gewesen oder wer könnte sich denn jetzt hier auf die Füße getreten fühlen oder wessen Rolle ist denn das jetzt und so. Das heißt, das belastet die Leute ja extrem, weil man ja auch immer, und das muss man natürlich verstehen, darauf bedacht ist, nicht großartig anzuecken. Ja, also man, also es sei denn, man ist irgendwie so ein Revoluzer und findet das cool, aber eigentlich sind wir ja alle dann im Arbeitsleben darauf bedacht, möglichst gut klarzukommen mit den Kollegen, den Kollegen. Ne? Auch natürlich wollen wir einen guten Beitrag leisten. Und dazu gehört natürlich immer die Frage, was muss ich tun, um hier nicht negativ aufzufallen? So.
Ja, ja.
Also es ist ja extrem belastend, nicht zu wissen, wen muss ich denn jetzt einbeziehen? Und das ist ja das, was Hierarchie oder dann eben diese Kommunikationswege ganz wunderbar beantwortet.
Ja, richtig. Also diese Stabilität und Ordnung, die Hierarchie schafft, die ist extrem, extrem wichtig und kann eben oder ist meistens sehr funktional, und wenn sie dysfunktional wird, dann muss man halt schauen, was es für Alternativen gibt.
Genau. Was ist denn noch alles so an Naivität vorhanden? Du hast ja hier 9 Punkte. Wollen wir die mal kurz noch durchgehen?
Ich schreibe noch über die naive Wunsch nach Harmonie oder die Harmoniesucht. Da geht es letztendlich im Kern darum, dass Organisationen, ja, wie ich schon gesagt habe, im Kern um Konflikte herumgebaut sind. Will einfach nur sagen, der Grund, dass es Organisationen gibt, ist ja die Arbeitsteilung. Und es ist extrem entlastend wieder, wenn ich in der Finanzabteilung bin und da arbeite und meine Jahresabschlüsse und Monatsrechnungen mache, dass ich mich nicht gleichzeitig noch darum kümmern muss, wie Vertrieb gemacht wird. Ja, also das ist eine extrem sinnvolle Teilung. Aber irgendwo muss es dann halt wieder übergeordnet eine Koordinationsebene geben, die halt zwischen diesen verschiedenen Arbeitsteilungen reguliert und entscheidet. Und das heißt, jede Entscheidung hat auch immer einen Verlierer oder bringt halt Verlierer mit sich. Und auch dafür braucht es dann wieder Hierarchie. Die Themen sind natürlich nicht komplett voneinander unabhängig zu denken.
Nee,
Aber
genau, ja.
genau, das ist einfach zu verstehen, dass Konflikt die Norm ist und nicht die Ausnahme in Organisationen. Darum geht es mir eigentlich. Und auch da ist halt viel Naivität da, dass es halt darum geht, dass alle glücklich, happy und zufrieden sind in
Genau,
Organisationen.
ja, richtig. Also wir spielen das ja unter diesem Thema Silo-Denken, ne? Dass es eben auch immer wieder gefordert wird, die Silos aufzulösen. Und genau, und das kann man eben einfach auch sein lassen, weil es ist ja gut, dass es die gibt, ne? Und denn sonst wäre das ja alles gar nicht möglich zu schaffen und zu organisieren. Aber natürlich sind sie trotzdem doof, also sind unangenehm und sind eben mit Spannungen oder eben Konflikten verbunden. Und das muss man einfach akzeptieren, ne? Und dann eben eher nach Lösungen suchen, wie du schon sagst, auf einer übergeordneten Ebene, ne? Also, wie entscheiden wir denn heute? Ja, dann hast du noch den naiven Partizipationswunsch.
Ja, das ist auch stark durch die agile Bubble in den letzten Jahren geprägt, dass eben, das meinte ich vorhin, dass viele da auf der anderen Seite vom Pferd gefallen sind, dass es eben darum geht oder manche der Meinung sind, dass alle immer mitreden müssen, ne? Oder dass man alles konsensfähig sein muss. Also erst wenn alle in der Gruppe zustimmen und jeder irgendwie abgeholt ist und jeder mitgenommen wurde, dann ist man erst in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Und das kann in manchen Bereichen halt eben sinnvoll sein, aber in vielen hat man dadurch nichts gewonnen, weil früher habe ich, glaube ich, etwas provokant geschrieben, war halt die Diktatur des Einzelnen, ne, von dem Patriarchen vorne oben an der Spitze. Und jetzt hat man halt die Diktatur der Masse, weil man nichts mehr entscheiden kann, weil erst alle irgendwie mit eingebunden werden muss, jeder irgendwie eine andere Meinung hat und jeder meint auch, einen sinnvollen Beitrag dazu leisten zu können. Und ja, da probiere ich auch einfach die darauf aufmerksam zu machen, dass man dadurch nicht wirklich was gewonnen hat.
Ja, zumindest nicht, wenn es um den Arbeitsalltag oder die Routine geht, ne? Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wenn es eine wirkliche Krise gibt und es ist eine Situation, die das Unternehmen wirklich vor eine große Herausforderung stellt, natürlich ist es dann schlau, auch mal ne, das Ganze hineinzulauschen und zu gucken, wer hat denn da gegebenenfalls eine tolle Idee oder welche Perspektive fehlt uns hier noch und die Weisheit der vielen sozusagen zu nutzen, kann ja in Krisen extrem gut sein, ja. Und aber wenn es darum geht, einfach die Arbeit zu machen, muss man jetzt nicht für jede Entscheidung alle fragen, welche Meinung sie dazu haben. Zumindest dann auch nicht, wenn sie dafür gar nicht das nötige Fachwissen gegebenenfalls haben. Ne? Was soll das dann? Ja.
Richtig. Ja. Und
Und
gerade in Zeiten, wo es darauf ankommt, schnell Entscheidungen zu treffen, ist das eben genau nicht das passende Muster. Und ich meine, da kann man sich ja jetzt bei zig Leuten mal inspirieren lassen. Es gibt ja so viele verschiedene Entscheidungsverfahren, dass man da sich einfach dann an den Entscheidungsverfahren bedient, die halt für den aktuellen Anlass am vielversprechendsten scheinen und das einfach einüben. Das ist ja auch eine Übungssache.
Ja, jetzt noch kleine Anekdote. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber auch ein Unternehmen, es war ein Beratungsunternehmen, wo dann eben auch die Gründer und Chefs gesagt haben, ach, wisst ihr was, ihr dürft das jetzt alles selber bestimmen und entscheiden. Also auch jetzt zum Beispiel, welchen Kaffee wir hier trinken oder. Und dann habe ich dort mal 2 Tage eine Schulung gemacht und bekam dann in der Pause mit, wie dann wirklich eine große Diskussion losging über das Klopapier und genau welche Sorte denn jetzt zu kaufen sei und wie man das organisiert und ob man jetzt eigentlich immer schon ganz viel kauft und wo man das denn dann aber lagern soll, weil der Lagerraum doch jetzt aber noch für andere Sachen und zwar, also du glaubst es nicht. Und da stand ich wirklich nur daneben, habe gedacht, wow, die haben ja Zeit. Ne? Also das ist ja Wahnsinn, wenn man da mal ein Geld, also wenn man da mal ein Preisschild dran gehängt hätte, was diese Diskussion jetzt gekostet hat. Wahnsinn. Ja. Und ne, ich finde, das ja, zeigt ja auch, welches Stilblüten das getrieben hat.
Ja, ja.
So, der naive Glaube an Mindset.
Ja, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Das ist.
Da können wir noch mal einen eigenen Podcast zu machen, aber gerne noch mal 3 Sätze dazu.
Genau, ja? Da können wir gerne noch mal ein eigenes Gespräch drüber machen. Genau, also da geht es darum, dass das ja so als Generalausrede in den letzten Jahren benutzt wurde. Als wenn man kein Erklärungsmodell mehr hat, dann ist sozusagen Mindset das Totschlagargument, weil da quasi immer Zustimmung verherrscht. Ne? Das ist quasi nicht mehr widersprechbar. Jeder sagt, ja, genau, stimmt, das liegt am Mindset und gut, da müssen wir jetzt halt mal ein bisschen Mindset-Arbeit machen. Und die, also es ist für mich eher ein Zeugnis für Verantwortungslosigkeit, sowohl auf Seiten der Beratung als auch von Seiten der Firma selber, weil ich denke mir halt, was hilft das denn jetzt? Also damit kann man ja nichts machen, jetzt immer wieder beim Anfang. Ne? Wenn ich irgendwie eine Lösung haben möchte, was hilft mir denn jetzt, wenn ich weiß, dass der halt der Typ oder die Frau das falsche Mindset hat? Und jetzt, mein alter Chef, der hat mal gesagt, David, du musst halt mit dem arbeiten, was da ist. Also was anderes kriegst du nicht.
Ja.
Und genau, und dann gehe ich eben dann noch weiter drauf ein und sage halt, also gibt es überhaupt ein Mindset? Finde ich, kann man mal nachfragen, je nachdem. Das ist ja so ein Flutschbegriff, wo jeder was anderes drunter versteht. Und angenommen, es gäbe das aber, ne, das kann man, argumentiere ich ja dafür, kann man schon sagen, dass man irgendwie was unter Mindset zusammenfassen kann, dann ist die Frage, lässt sich das überhaupt ändern? Wo ich dann sage, ja, weiß ich nicht, vielleicht schon, ich glaube schon, dass sich Menschen ändern können. Und selbst wenn es eins gibt und sich das ändern lässt, ist ja dann die letzte Frage, hilft es der Organisation? Also ist es ein wirksamer Hebel für Organisationsentwicklung? Und wenn wir da in Wirtschaftsunternehmen schauen, komme ich halt da zu einem Schluss, nee, glaube ich nicht, weil es eben in der Regel kein Problem der Wertschöpfung löst. Und dann ist es meistens viel verschwendete Energie.
Ja, das ist interessant. Also am Ende wäre ich fast noch anders abgebogen als du. Also ich hätte gesagt, das kann schon tatsächlich das Problem sein, ne? Das Mindset von einzelnen Leuten. Und ich würde aber eher sagen, da komme ich halt wahnsinnig schlecht dran, ne? Als Organisation.
Ja.
Und das Dritte ist, mal angenommen, es stimmt wirklich, dass das Mindset von, ja, sagen wir Hunderten, gar Tausenden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das Falsche ist. Ja, dann habe ich aber echt ein Problem, wenn ich jetzt anfange, da jetzt dran zu kommen. Weil wie komme ich da dran? Ich meine, ich stimme dir zu, Menschen können sich ändern, aber ne, das wissen wir alle, es geht nicht leicht. Und ne, selbst nach jahrelangen Therapien denkt man sich manchmal, ah, ist ja interessant, der ist ja immer noch so wie vorher. Wäre also dann wirklich die Frage, was das denn überhaupt, wie das überhaupt gehen soll, Hunderte oder Tausende Leute da jetzt hin zu coachen oder zu therapieren, dass die ein anderes Mindset haben. Wie lange soll denn das dauern? Wie viel Geld soll denn das kosten?
Ja.
Und das ist eigentlich immer meine Hauptargumentation, zu sagen, ja, stimmt schon, das kann schon sein, dass einfach auch mal die falsche Einstellung zur Arbeit da ist. Ja, aber ja, puh, ja, deswegen muss ich einfach gucken, wo ist mein schärferes Schwert, wie die Judith Muster immer sagt, oder wo ist mein größerer Hebel? Und den größeren Hebel habe ich eben, und da hilft uns ja die Systemtheorie, das zu verstehen, bei den Strukturen oder bei den Spielregeln. Und das Verhalten folgt eben auch den Verhältnissen, nicht nur dem eigenen Mindset. Oder im Arbeitsleben könnte man fast die Hypothese wagen, es folgt sehr viel stärker den Spielregeln als dem eigenen Mindset.
Ja,
weil
genau.
Ich werde einfach extrem bespielt von diesen Spielregeln im Arbeitskontext und ich bin auch bereit, ihnen zu folgen, eben weil ich ansonsten meine Mitgliedschaft riskiere. So, und wenn man das versteht, dann weiß man, dass der größere Hebel eben bei den Strukturen oder bei den Spielregeländerungen liegt und eben nicht bei den 460 Coachings, die ich jetzt verordne.
Ja, genau, richtig. Also stimme ich 100%ig zu und gleichzeitig, das war schon auch eine spannende Erkenntnis für mich jetzt in den letzten 2 Jahren, dass man ja schon sagen muss, wenn man sich jetzt eine Organisation wirklich dazu entscheidet, agil zu arbeiten, wie gesagt, wieder, was auch immer das heißen soll, bin ich schon der Meinung, das ist ja extrem anspruchsvoll. Also das setzt eine Menge voraus, gerade in der Selbstregulationskompetenz der einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und da bin ich dann auch ehrlicherweise naiv rangegangen. Und da ist es, lohnt es sich schon hinzugucken im Sinne von, was kann man denn an unterstützenden Angeboten machen? Wie kann man das einüben, dass es jetzt einfach ein anderes Muster ist, wie Entscheidungen getroffen werden? Oder was halt von den einzelnen Leuten auch wirklich dann verlangt wird? Und genau, ich glaube, so rede ich es mir zumindest ein, das ist das, was die Mindset-Leute meinen, wenn sie sagen, man müsste am Mindset arbeiten. Ich finde halt die Art und Weise, wie sie es tun, einfach vollkommen übergriffig und falsch tatsächlich. Aber dass diese neue Arbeitsweise natürlich eine andere Begleitung braucht und andere Voraussetzungen, das, glaube ich, ist schon wichtig zu sehen.
Ja, nichts anderes sagen wir beide hier ja letztlich eigentlich auch.
Genau.
Ne? Ja. Also, weil wenn wir sagen, ja, man muss irgendwie schon verstehen, wie so eine Organisation funktioniert und wenn man das verstanden hat, dann geht man da ganz anders dran. Wenn du so willst, ist es auch eine Mindset-Änderung. Ja, also das heißt, eine andere Theorie und mit anderen Landkarten eben durch die Welt zu laufen, ja, bringt eben auch andere Phänomene zum Vorschein. Warum? Ja, eben weil Aufmerksamkeitsfokussierung haben wir ja eben ausführlich besprochen. Ne? Ja. Und wenn ich woanders hinschaue, sehe ich eben plötzlich auch andere Dinge und komme auf andere Ideen, was zu tun ist. Oder ne, wenn ich sage, ich suche nach anderen Erklärungen, dann komme ich auch wieder auf Basis dieser Erklärung wieder auf andere Ideen, wie ich da jetzt ein Problem lösen kann. Und darum geht's. Und letztlich geht's um diese Denk- und Reflexionsprozesse. Und das muss man auch schon wollen. Oder da muss man irgendwie auch Freude dran haben. Das ist die Voraussetzung. Da sind wir dann aber eben auch eher wieder, vielleicht sind wir da noch viel eher bei Mindset oder bei Persönlichkeitsstrukturen gelandet. Ne?
Ja, genau. Ich glaube, so der Leitsatz, den man da über all diese Themen packen kann, die wir jetzt heute hier besprochen haben, ist so, Komplexität wird halt immer nur im Konkreten gelöst, ne, und nicht im Abstrakten. Und bei Mindset, da habe ich halt 200 Fragen. Also es ist viel zu abstrakt. Und wenn man da dann konkret reingeht, kommt man, glaube ich, dann irgendwann im Detail in der Situation zu irgendeinem Punkt, wo man sagen kann, gut, da kann man jetzt ansetzen oder halt auch nicht. Ne? Oder ich habe zumindest eine Wahl. Ist es jetzt Struktur oder nicht? Oder braucht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin tatsächlich einfach nur mal eine Schulung im, weiß ich nicht, neuen Entscheidungsverfahren oder was auch immer.
Ja.
Aber das nicht mit diesen Flutschbegriffen totzuschlagen, das ist, glaube ich, mein Hauptpunkt.
Ja, das ist gut. Ja, David, mich überrascht das gar nicht, dass wir jetzt schon eine Stunde wunderbar geplaudert haben und ich könnte jetzt sicherlich auch noch eine Stunde weiter mit dir reden. Dennoch bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich fürs Teilen deiner Sichtweisen. Und ich glaube, dass das hier ein schöner Podcast geworden ist. Also vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die tollen Fragen und die schöne Gesprächsführung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Super. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.